Eagle FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Eagle FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch
mit Dominik Kollmann.
Einen schönen Mittwochabend und Servus zu einer neuen Ausgabe vom Eagle FM Talk Radio. Mein heutiger Gast kommt aus der, man muss da wirklich genau sein, Südoberpfalz, der Heimat des Nebels, wie sie selbst einmal gesagt hat. Ihre Hobbys, Watten, Gartenarbeit, Wandern mit den Kindern und Poetry Slams. Vom Bürojob hatte sie irgendwann komplett die Nase gestrichen voll, also hat sie sich aufgemacht, die Kabarettbühnen des Landes zu erobern und das mit sehr viel Erfolg und tatsächlich mittlerweile auch zahlreichen Auszeichnungen. Heute ist sie von der Kabarettbühne gar nicht mehr wegzudenken, hat bisher zwei Bücher geschrieben und moderiert nebenher noch ihr eigenes Late-Night-Format, das gerade auch wieder gestartet ist. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch, Eva Kalf-Haltermeier. Grüß dich, Eva.
Grüß dich, Dominik. Schön, dass ihr da seid.
Und ich habe tatsächlich, der Termin stand schon seit über einem halben Jahr. Du weißt gar nicht, wie ich mich gefreut habe. Das ist wie, wenn man sich auf Weihnachten freut und es ist nur ein halbes Jahr.
Okay, du Charmeur.
Eva, du bist in Eichhofen bei Regensburg aufgewachsen. Ja. Südoberpfalz ist richtig, oder?
Genau. Also ich sage immer Südoberpfalz, weil es ist schon ein Unterschied. Also ich rede ja viel über den Nebel und deswegen habe ich gesagt Südoberpfalz, weil es ist halt bei uns im Donautal extrem neblig. Und ich weiß ja, das kennen alle, die im Donautal wohnen, diesen Nebel. Aber in Regensburg gibt es nur sowas, heißt Inversionslage. Das kenne ich aus dem Erdkunde-Leistungskurs. Und da setzt sich der Nebel so blöd fest. Mhm. Und deswegen ist mir das immer wichtig, weil wenn ich jetzt sage, ich komme aus der Oberpfalz, da ist immer neblig, dann sagen die aus Tirschenreuth, wieso? Überhaupt kein Nebel. Nein, und deswegen ist mir das dann schon wichtig. Dass, mhm. Und mir reden natürlich auch so eine Mischung aus Oberpfälzisch und Niederbayerisch, da wo
ist
ich
das herkomme, so?
Ist so. Also von meinem Papa her habe ich eher das Oberpfälzische und von meiner Mama habe ich eher so einen Vorwalddialekt. Und in Regensburg ist das inzwischen eher niederbayerisch, was man so, mit so ein bisschen im Oberösterreichisch, das ist ein bisschen so ein nasaler Aspekt noch drin. Und auch da, dat halt, wenn ich jetzt sagen würde, nur Oberpfalz, da hatten alle sagen, naja, die redet überhaupt nicht wie einer in Weiden, die redet überhaupt nicht wie einer in Tirschenreuth. Das ist schon ganz anders, nochmal, das ist nochmal viel härter Dialekt. Oder? Ja. Also wie darf man sagen, ich dachte mir, deeper, tieferer Dialekt. Und ich sage zum Beispiel schon Show, aber ich sage nicht gay Zau oder so. Aha. Oder Bayer, wie es zum Beispiel in Tirschenreuth sagen, zum Bier Bayer. Und das sage ich nicht. Und dass da keine Verwirrungen gibt und dass dann keiner sagt, das ist überhaupt kein Oberpfalz.
Was erzählt die denn?
Ja, genau, habe ich gesagt, Südoberpfalz, das stimmt, da komme ich her und ja.
Ich bin ja Chiemgauer, Eva.
Und macht ja nichts.
Macht gar nichts. Ich bin eher der Oberbayer und tatsächlich habe eine gute Freundin aus der Nähe von Landshut. Da war ich mal auf dem Geburtstag und saß mit ihren fünf Freundinnen am Tisch. Und ich sag's dir, ich kann bayerisch bis ins Innerste meiner Leber, aber ich habe kein Wort verstanden, eine Stunde lang.
Ja.
Es ist schon ein bisschen was anders.
Das ist ein bisschen anders. Also mein Freund ist ein Schwab und der war jetzt neulich bei meinen Eltern und auf so einem Bierfest. Und dann hat er auch nach einer halben Stunde, wo er das auf der Terrasse gesessen ist. Machen wir bloß so Andeutungen und so bloß noch. Und dann hat er gesagt, Eva, ist wirklich total nett, aber ich verstehe halt echt überhaupt nichts.
Gut, als Schwabe, das ist schon verständlich, dass man da irgendwie gar nicht mehr mitkommt.
Genau.
Also Eichhofen bei Regensburg, nimm uns doch mal mit in deine Kindheit. Wie hast du die damals verbracht?
Total frei, cool. Also wir haben so ein ganz kleines Dorf gehabt, das natürlich gewachsen ist. Hin und wieder mal ein Haus, nie eine Siedlung oder so. Mhm. Also es ist echt nur ein schönes Dorf, wie so ein Naherholungsgebiet von Regensburg, Viertelstunde weg. Also nach nur da, dass wir da fortgekommen und da haben wir eine Brauerei gehabt, einen Schlossgarten, Höhlen, eine Burgruine und einen Fluss. Und ganz viel Wald.
Das klingt wie ein Freizeitpark.
Das war der Wahnsinn. Also wir waren immer so 15, 20 Kinder, so eine Gang. Waren so alle so ein Stretch von 10 Jahren auseinander. Und wir haben uns alle wahnsinnig gut verstanden. Das war der Hammer. Also wir haben so viel Scheiß gemacht da in diese Burgruinen. Und es war alles verboten. Ne? Und wir haben alles trotzdem gemacht, weil es halt verboten war. Also das Wichtigste war immer, dass sie uns nicht erwischen bei dem, was wir gerade machen. Und da, ja, das war eine mega Kindheit. Das war richtig super eigentlich.
Wenn man mit dir jetzt nach Eichhofen fahren würde, wird dir noch so ein gewisser Ruf nachgesagt werden, wenn man sich da mit den Menschen vor Ort unterhält?
Auf jeden Fall. Das ist einmal eine interessante Frage. Ja. Also eine Laure, glaube ich, würde sagen, eine Lustige, die spinnt, würde eine sagen und unfassbar stur.
Wirklich?
Ich bin unfassbar stur. Also mein Freund, der ist jetzt nur verliebt, ne? Der sagt, ich bin stoisch.
Er ist noch verliebt, hast du gerade gesagt.
No ist er verliebt, das gibt es ja da mit der Zeit. Nein, aber der sagt stoisch, wahnsinnig stoisch. Aber also Bredelstur, da hatten sie bei uns sagen, so stur wie der Banzer, ist so unfassbar. Es ist, da kannst du an mir zerschellen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Und ja, und deswegen war mir das auch immer wurscht, was alle gesagt haben. Mhm. Deswegen glaube ich, habe ich auch gewisse Lebenswege eingeschlagen, mhm. die man jetzt vielleicht für so ein Mädel vom Dorf nicht vermutet.
Nicht erwartet. Ja. Da kommen wir gleich nachher noch drauf zu sprechen. Das passt eigentlich gar nicht zu der Story, die ich hier von dir gelesen habe, weil es hier hieß, dass du als Kind eigentlich gerne hättest reiten wollen, die Eltern das aber irgendwie nicht als nützlich genug angesehen haben und dich stattdessen zum Judo geschickt haben mit 5.
Ja. Ja,
also, da hast du dich noch nicht durchsetzen können.
Nein, da habe ich mich noch nicht durchsetzen können, aber ich glaube, das hat schon auch zur Charakterbildung beigetragen, das Judo. Da habe ich neulich einmal so drüber nachgedacht. Die anderen waren reiten oder Ballett, haben es voll gemacht. Und ich war die Einzige, die dann vom Kindergarten mit dem Judo-Anzug abgeholt worden ist. Und dann, aber das macht schon auch was mit dir, wenn du weißt, zum Beispiel, du kannst mit 5 Jahren einen Mo schmeißen, der ist 9 Kilo schwer. Mhm. Also das kannst du ja dann. Mhm. Du hast ja dann Techniken und so. Mhm. Und dann habe ich mir einfach immer gedacht, mich kann eigentlich nichts umhauen. Ich war nicht besonders begabt im Judo, weil ich zum Beispiel die Rückwärtsrolle nicht gekannt habe und überhaupt Purzelbaum auch was ist, was ich nicht kann und man muss viel Fallschule machen. Aber ich habe trotzdem bei dem Werfer und so, ich habe so einen gewissen Kampf quasi verbissen, mhm. das ist gut gegangen und also ich glaube, dass man das schon was gebracht hat als Mädel. Ich glaube, jedes Mädel sollte mal 1-2 Jahre Selbstverteidigung mhm. machen oder irgendwas in der Art, so ein Kampfsport. Mhm. Auch vielleicht für Bäume nicht schlecht, dass sie die Kräfte ein bisschen einteilen können mhm. und auch verantwortungsbewusst damit umgehen.
Ja, und das baut auch das Selbstbewusstsein auf tatsächlich.
Absolut.
Du bist deiner Sturheit nicht entflohen, vor allem nicht in deiner Jugend. Da hast du die eher im Gegenteil noch weiter mit aufgebaut. 1980 in der Oberpfalz, das heißt, du warst damals eine kleine Rebellin und Revoluzerin. Zum Beispiel, dass du in Tracht und Tradition deine eigene Art für Rebellion entdeckt hast. Ja. Wie kann man da rebellisch sein?
Also es ist so, dass meine Mama, so und das glaube ich, kennen viele Mädel oder jetzt Frauen in meinem Alter, das waren damals die 90er. Da ist man mit der Jeans auf die Wiesen gegangen. Genau. Also man hat, das war Grunge, also eigentlich alles Generation X, du hast das alles abgelehnt, so diese ganze Traditionsgeschichte, Kirche, alles, das war damals einfach überhaupt nicht en vogue. Und bei mir ist das schon so, also ich komme aus dem Punk, mein Herz hat mit 14 schon für Slime, Terrorgruppe und so weiter geschlagen. Mhm. Und das hat mir immer gut gefallen, aber ich habe mir halt andererseits gedacht, warum kann ich mich denn nicht mit, also quasi reclaim the Bierzelt, also wieso kann denn ein Bierzelt nicht auch irgendwie cool und punkig und grungig sein, wieso mhm. kann ich nicht zum Beispiel ein Dirndl singen? Das lasse ich mir doch von den Traditionalisten gar nicht wegnehmen. Mhm. So. Also ich kehre ja auch daher, genauso wie alle anderen, die da wohnen und bloß weil ich die und die Mucke her oder die oder die politische Einstellung habe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich nicht mich mit dem beschäftige, was wir bei uns haben. Mhm. Und da haben wir halt diese alten Dirndl gefunden und haben die dann damals mit Doc Martens und Chucks Utzung. Ich glaube, da gibt es wirklich viele Leute, die das nur von Freier kennen. So die 70er Jahre Dirndl mit so Glocken, Ärmel, mhm. Blusen und so. Das fanden wir wahnsinnig cool. Wir fanden ja die ganzen Künstler und Künstlerinnen aus den 70er cool, so Janis Joplin und so, hat uns auch immer gut gefallen. Und dann fand man das einfach cool. Das war so eine Mischung aus allem, was wir waren. Bayerisch, 70er und ein bisschen punkig. Und das fand man gut. Und ja, da haben wir total Aufsehen erregt, dass wir da auf unser Dorfbierfest da mit den Dirndl gekommen sind. Und dann ist mein Freund gekommen, der hat einen Irokesenschnitt gehabt, einen roten. Dann sind wir halt da miteinander hingegangen und die haben alle gesagt, ja, die spinnt. Die spinnt komplett. Und irgendwann sind die Dirndl, also wir haben dann auch all die Dirndl gesucht und haben uns dafür interessiert. Und ja, und jetzt habe ich 15 Dirndl im Schrank und jetzt zeigt es jeder und jetzt macht mir natürlich keinen Spaß mehr. Aber ich zeige schon manchmal.
Jetzt ziehst du wieder Jeans an aufs Volksfest.
Jetzt zeige ich wieder Jeans. Ich gehe, also wenn ich auf die Wiesn gehe, gehe ich meistens in der Jeans. Diesmal habe ich einen Termin mit dem Fernseher auf der Wiesn, da werde ich dann schon ein Dirndl anziehen. Aber so wenn ich so privat gehe, gehe ich in der Jeans, ja, und habe vielleicht einen Janker drauf oder so. Mhm.
Sag mal, Eva, in einem Interview mit dir gab es mal eine schöne Beschreibung über dich. Ich rezitiere das mal. Wenn ein Motor zu lange im roten Bereich läuft, dann besteht die Gefahr der Überhitzung. Es kann zum Motorplatzer kommen und dann ist Schicht im Schacht. Auch Eva Karl-Faltermeier läuft gern übertourig. Und jetzt meine Frage an dich, ist es denn wirklich so, dass du die Hummeln im Hintern wirklich benötigst, um grundsätzlich gut drauf zu sein?
Ja.
Ja?
Also der Bore-out ist bei mir schneller da als der Burnout. Das heißt nicht, dass ich den Burnout nicht schon mal tief in die Augen geblickt habe, mehrmals in meinem Leben, aber also wenn ich nichts zum Tun habe, das macht mich fertig. Gott sei Dank habe ich mein Leben inzwischen so bastelt, dass ich nie nichts zum Tun habe. Also meine, ich habe zwei Kinder, bin alleinerziehend, habe einen riesen Garten, inzwischen ein Huhn und einen Hahn, weil wir haben diverse Todesfälle gehabt, dann eine Katz und so einen riesigen Hof, den man ständig renovieren muss, und den Job. Und also mir ist es jetzt gar nicht mehr langweilig, muss ich sagen. Und das ist herrlich. Das ist für mich das größte Glück, dass man arbeiten kann. Und ich habe immer schon viel gearbeitet in meinem Leben, auch während dem Studium, weil ich so dumm einfach 5 Jobs teilweise zu machen, die eine fürs Geld und die anderen, weil ich da irgendwie weiterkommen wollte im Journalismus oder so. Ich habe mich immer vollkommen übernommen. Jedes Mal. Wenn meine Eltern gesagt haben, ich soll Lehramt studieren und ich wollte Magister studieren, habe ich ja beides studiert. Das war einfach so ein richtiger Arbeitsdepp schon immer, weil ich mir immer gedacht habe, das bringt mir eine gewisse Unabhängigkeit. Je mehr ich arbeite, desto mehr können mich alle mal gern haben. Weil du machst die, du stellst die breit auf und du hast halt den Job und den Job und wenn die der eine, und du hast also innere Freiheit, so dann, wenn die der eine mal auf die Nerven geht, der eine Chef, dann hast du immer nur den anderen und dann kannst du immer noch sagen, weißt du was, dann hab mich du gerne und geh da hin und so. Und das hat mir immer gut gefallen. Es ist natürlich gefährlich, es ist nicht zum Nachmachen jetzt gedacht, weil es ist schon, man muss schon sagen, mit seiner Psyche muss man gut haushalten, ist total wichtig. Und dieses, also es soll jetzt nicht nach neoliberalem Leistungsdenken klingen, was ich da sage, sondern ich arbeite einfach gern, das ist aber meine Art. Ich sage nicht, dass jeder so viel arbeiten muss wie ich und jeder die ganze Zeit auf, das gibt es nur zum Tun, ja gut, dann mache ich das halt nur bis um 2 in der Früh und stehe um 6 auf. Das muss kein Mensch machen, das mache ich, weil ich so tick, aber so bin ich halt. Ich bin gespannt, wie es im Alter wird, ob das ewig so weitergeht.
Das wollte ich gerade fragen tatsächlich, weil im Alter ist man ja doch so ein bisschen ruhiger eingestellt, freut sich auf den Couchabend gemütlich.
Ja, da bin ich eben gespannt. Also mein Vater war genauso, der hat 1000 Sachen gleichzeitig gemacht und war in 1000 Vereinen und hat richtig viel gearbeitet immer. Hat auch, da habe ich gesundheitlich auch gesehen, dass das durchaus schwierig ist. Also der hat dann auch einige Stresserscheinungen gehabt, von denen ich jetzt irgendwie probiere wegzubleiben. Und der ist aber jetzt ein hervorragender Rentner geworden. Der konnte hervorragend seinen Ruhestand genießen, ist ein super Opa, ist total runtergefahren. Das hätte ich nie gedacht. Es hat schon knarzt, wie der in Pension gegangen ist. Da hat es schon knarzt.
Das glaube ich.
Jetzt konnte er das aber voll genießen. Also das ist, glaube ich, der glücklichste Rentner, den man sich vorstellen kann. Und ich hoffe, da komme ich auch hier. Und ich hoffe, ich komme da halt hier so mit 50. Weil mit dann 50, hätte ich jetzt noch ein neues Jahr. Und dann... Nein, also ich glaube, dass ich schon... allein, wenn ich mal anschaue, was meine Kinder so mal... ich werde noch lange arbeiten müssen. Ja. Aber es ist auch okay. Also.
Du, aber diese Aussage von gerade eben, die werde ich im Archiv speichern und wir werden uns dann in unserem gemeinsamen Rentner-Talk in 15 bis 20 Jahren, nein, 30 Jahren, werden wir uns dann nochmal drüber unterhalten und schauen, wie weit du gekommen bist in der Geschichte.
Genau, also ich meine, das Wichtigste bei mir, dass ich nicht nur auf der Bühne bin, obwohl mich keiner mehr sehen kann, also dann hoffe ich, dass ich schlau genug bin, irgendwas anderes zu machen irgendwann. Ja. Und ich habe auch schon so viele Jobs gemacht, von Tellerwaschen über irgendwelche Hotelzimmer putzt, Klos putzt, bei irgendwelchen Kleidungsgeschäften gearbeitet und halt natürlich als Journalistin. Also ich habe jeden Schmarrn schon gemacht.
Ja.
Ich hoffe einfach, dass ich mir im Alter was finde, selbst wenn ich da nicht zum Arbeiten aufhören kann, was ich würde ich weitermachen kann.
Ich glaube aber tatsächlich auch, dass diese ganzen vielen Jobs, ich kenne das auch so ein bisschen in der Richtung, dass die einen schon auch prägen und irgendwie auch so das Leben so ein bisschen auf eine andere Höhe stellen irgendwie. Du hast zum Beispiel während dem Studium, hast ja gesagt, du hast gleich mehrere Sachen gleichzeitig studiert, einmal Germanistik, dann sogar noch oben drauf ein Spanischstudium und hast auch eine Zeit lang in Mexiko gelebt. Was war das damals für eine Zeit? Hat die dich auch irgendwie geprägt oder?
Es ist so... Muss ich kurz ausmachen, wir haben bloß 3 Programme gehabt bei meinen Eltern.
Wir auch, ja. ARD, ZDF und Bayerisches Fernsehen.
Genau, das dritte, klassisch. Und wir haben nur eine Stunde in der Woche Fernsehen schauen dürfen. Und wenn Wetten, das gelaufen ist, dann Wetten, das noch. Das heißt, du hast aussuchen müssen, scheiß Lucky Luke, Pumuckl oder Disney Club. Oder schauen wir halt am Samstag ein Doku mit dem Papa und hoffe, er gespannt nicht, dass wir beim Abendfilm immer noch da sind. Weil das ist dann manchmal passiert, da hat es so ein kleines Schlupfloch gegeben. dann habe ich meistens mit ihm so Doku so geschaut am Samstag nach dem Baden. Und das waren immer so die Mayas, die Pyramiden der Inka. Gerd Ruge unterwegs in Westsibirien oder das Leben der Waldameise in Uganda. Also keine Ahnung, es war alles Mögliche in diesen so Doku-mäßig, Naturdokus, Menschendokus, geschichtliche Dokus. Liebe immer noch. Und ich wollte immer fort, ganz weit fort zu den Pyramiden. Ich wollte mich das durchs Unterholz schlagen mit irgendwelchen Messer oder das alles wegschneiden und so. Und Macheten. Dann haben wir gedacht, ich muss irgendwie da hier. Und dann habe ich irgendwann einen Freund kennengelernt, der war aus Argentinien. Den habe ich mal im Urlaub aufgabelt auf einem portugiesischen Campingplatz. Der ist mir geblieben. Wir haben eine ganz tolle Beziehung gehabt. Und irgendwann haben wir gesagt, wir wollen jetzt einmal in einem spanischsprachigen Land wohnen. Und dann habe ich halt Auslandssemester gemacht in Mexiko. Und das war für mich schon toll, weil das war halt genau das, was ich früher mal angeschaut habe, wo ich unbedingt einmal hinkommen wollte. Und damals hat es ja noch keine Handys geben. Oh Gott, das ist jetzt halt wirklich die Oma vom. Also, das war so, da hat es zwar schon Handys gegeben, aber halt nichts mit Internet. Mhm. Ich habe keinen Kontakt an. Ich war wirklich erst einmal in Mexiko. Ich war da. Ne? Mhm. Da war ich so in der Hochebene, sauweit oben und es war sehr, da ist nicht so offen wie jetzt am Karibikstrand. Da ist schon ein bisschen geschlossener alles. Und da hast du dich gut einfinden müssen. Das hat mich schon geprägt, weil ich habe Kulturschocks gehabt, wo ich gedacht habe, ich als eine Frau, als Studentin aus Europa, ich bin super offen. Ja, und da habe ich gemerkt, nein, ich bin voll die Deutsche. und ich bin voll spießig und ich mache mir die ganze Zeit was vor, weil du kannst dir super was vormachen, dass du, wie offen du bist, wenn du immer daheim hockst. Ne? Denkst du, bist ja, ich hab ja nichts gegen dich, oder ich bin ja total offen, oder darf ja von mir aus. Also, es wird ja immer interessant, wenn du dann in einer anderen Umgebung bist, oder wenn das, wo du sagst, dass du das voll gut vertragst, einmal vor deiner Haustür steht. Und da habe ich gemerkt, der Mensch ist immer nur so offen wie seine Herausforderungen, und dann muss man schauen, dass man das Beste daraus macht. Und das habe ich da in Mexiko schon gelernt. Ich habe meine eigene Spießigkeit kennengelernt. Ich habe kennengelernt, dass mir Bayerisch viel wichtiger ist als Hochdeutsch, weil keiner Bayerisch geredet hat. Mhm. Und ich habe meine Eltern nicht angerufen, weil das war damals halt Saudaya. Und dann immer, wenn jemand gesagt hat, da kommt der Deutsche hin, ich so, kannst du Bayerisch? Ich so, nein, ich bin aus Hamburg. So, verdammt. Weil das, ich habe halt Englisch geredet und Hochdeutsch und Spanisch und merkt nichts, ist meine Muttersprache. Mhm. Und das war für mich größte Aha-Effekt, und ich habe mich dann auf Dialekt im Hauptstudium spezialisiert.
Ich wollte gerade sagen, Dialektforschung.
Genau, ja. Weil ich dann gemerkt habe, ich bin aus Bayern. Ja, wie gesagt, in Deutschland bin ich die Unpünktlichste mit 20 Minuten Verspätung oder 10 Minuten waren es heute. Mhm. Also ich probiere immer mein Bestes, aber es klappt selten. Dann habe ich in Mexiko gemerkt, ich bin aber immer nur die Erste in der Vorlesung, weil der Professor sogar 40 Minuten Verspätung hat. Weil Ahorita halt einfach heißt, so gut wie nie. Jetzt solche Sachen, so, es war total gut. War teilweise für mich auch schwierig, aber ich glaube, es tut jedem mal gut, ein bisschen rauszukommen. Mhm. Und wenn es bloß ist aus dem eigenen Dorf, mal kurz 2 Minuten woanders hier.
Und den Spiegel vorgehalten zu bekommen.
Genau.
Also du hast quasi große Sehnsucht und Vermissung nach der Heimat gehabt, vor allem eben nach Regensburg. Du hast auch gerade schon ein bisschen erläutert, was du da genau vermisst hast. Was macht denn deiner Meinung nach so einen typischen Oberpfälzer aus tatsächlich?
Ich glaube, dass mir letzten Endes, ich sage ja ein Programm, und das kann man sich ja jetzt nicht vorstellen, weil ich jetzt gerade sende und rede, aber Oberpfälzer, Oberpfälzerinnen sind wahnsinnig maulfaul. Also wir reden eigentlich nie zu gern. Es ist gerne mal alles gesagt und nicht geschimpft, das glaubt nur, das kennt man ja ein ganz Bayern, das kennt man bestimmt auch im Chiemgau. Mhm. Die Oberpfälzer und Oberpfälzerinnen sind, verstehen sie gerne mal mit Blicken. Das ist einfach also ein Vibe, darf man auf Neudeutsch sagen. Weißt du kommst da irgendwo ein in einen Stammtisch und da, die halten einfach einmal eine halbe Stunde das Mal. Weißt, die sagen nichts. Die sind aber glücklich. So, die können gut miteinander schweigen, das ist total. Dann eine gewisse Grundsturheit, eine Resilienz. Oberpfalz war immer ein ziemlich armes Gebiet, hat es ja echt Arbeiterhochburgen gegeben, wie Schwandorf zum Beispiel auch. Und einfach also Gegenden, wo die Leute wirklich nichts gehabt haben. Die Sturpfalz war arm. Und dann hat es halt Ringsburg gegeben als Stadt, die letzten Endes total aus dem Rest rausgefallen ist. Das war zu nah an Niederbayern. Also das hat jetzt Ringsburg zum Beispiel, das reflektiert überhaupt nicht die Oberpfalz wirklich, weil das ist schon echt was ganz was anderes wie der Rest von der Oberpfalz.
Ist das so ein bisschen wie New York, nicht die USA reflektiert?
Ja, genau, so ist das. Also das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Ja, dann gibt es da halt auch Gegenden, wo die Leute echt Tagelöhner waren früher über Generationen, oder die sind so als Erntehelfer dann nach Niederbayern gegangen oder in Thalertau zum Hopfen ernten. Und ich glaube, das macht einfach was mit dir. Das sind so Leute, die, ja, die einer Obrigkeit gegenüber durchaus auch ein bisschen kritisch sind. Die sind zurückhaltend. Da gibt es auch einen guten Satz aus Mexiko. Den hat einmal der Präsident gesagt: Armes Mexiko, so nah an den Vereinigten Staaten und so weit weg von Gott. Und ich glaube, so ist bei der Oberpfalz auch ein bisschen, weil wir waren so nah an diesem, früher an diesem verheißungsvollen Geilbun, der wahnsinnig viel Kohle gebracht hat, mhm, und wo diese reichen Bauern waren. Und sie waren halt so, ja, so arme Leute quasi. Mhm. Und ich glaube, das macht über die Generation schon was mit dir. Es vermischt jetzt natürlich mehr, aber ich glaube, dieses stoische, dieses ruhige, dieser etwas schwarze Humor, der ist schon geblieben. Es muss nicht so krachert sein in der Oberpfalz. Es ist nicht manchmal nur ein Zwischenton, eine kleine Ironie.
Der schon ausreicht.
Ein Wort, genau. Und das reicht dann, das sagt doch viel mehr als andere.
Da strahlen die Augen von Eva Karl Schantermeier, ja, wenn sie über die Heimat spricht. Deswegen verstehe ich auch ganz gut, dass sie sich nach vielen Jahren im Ausland, unter anderem auch in Nürnberg, dann doch wieder dazu entschlossen hat, in die Heimat zurückzugehen. Beweggründe waren unter anderem das Thema Kinder und Familie, denn die kamen auch irgendwann zur Sprache.
Ja.
Und du wolltest, ist es richtig, dass die Kinder erstmal in der Heimat aufwachsen und zweitens Dialekt sprechen können?
Ja, ja, weil ich das ja so für mich festgestellt habe in Mexiko, dass der Dialekt wirklich für mich sinnstiftend ist und der ist einfach Teil von meinem Leben, den kann ich nicht wegdenken. Ich habe mich ja dann irgendwann geweigert, einfach Hochdeutsch zu reden. Ich färbe mein Oberpfälzisch natürlich schon so ein, dass die meisten Leute verstehen. Ich sage immer Fernsehbayerisch dazu, weil ich will ja auch, dass die Leute kommen, auch in Schwaben oder sonst irgendwo.
Na, du bist ja auch außerhalb von Bayern unterwegs.
Genau, dann auch. Also da kann ich sogar Hochdeutsch reden, dass es geht, ja. Ist mein Service. Ich weiß, der Dialekt, da fühle ich mich wohl. Da habe ich eine andere Stimmfarbe als im Hochdeutschen. Das passt zu mir, da muss ich nicht nachdenken. Da fühle ich mich verstanden, da kann ich mich sehr gut ausdrücken. Und das ist also, das auch bei den Kindern zum Beispiel. Ich sage immer, sie dürfen gerne mit allen Hochdeutsch reden, aber bei mir daheim bitte so reden, wie ich rede, nämlich Bayerisch. Da muss ich es oft daran erinnern, aber sie kennen beides inzwischen. Ich denke mal, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn du eine Muttersprache hast, egal was, oder einen Dialekt, den du gelernt hast. Und dann hast du kleine Kinder und dann sind die in der Nacht Kinder, die vielleicht nicht schlafen, und dann redest du mit einer. Und dann redest du doch mit einer in dem Dialekt, den du gelernt hast. Mhm. Und das ist das Liebevollste, was du machen kannst. Weil da bist du, da bist du authentisch, da verstellst du dich nicht. Mhm. Ich kann zu meinem Kind niemals sagen, jetzt schlaf doch mal ein, meine Kleine. Wirklich, ich kann's nicht so. Das war mein Kind, da merke, dass ich mich verstell, dass ich jetzt Hochdeutsch rede, weil ich hoffe, dass meine Kinder möglichst gut Hochdeutsch reden und dadurch mal einen Vorteil haben. Meine Kinder wissen, wenn ich sage, es geht Bordschattel, jetzt schlaf mal ein, dass das für die, das ist halt ein Heimatgefühl und das ist authentisch und ich wollte, dass die das kennenlernen. Mhm. Weil das mir so wichtig war. Also gerade, weil ich weg war. Also ich war ja in Argentinien und Spanien eine Zeit lang und so. Und ich habe mir immer gedacht, ja, Bayerisch, das gibt mir das Herz auf. So, also wenn ich das, bin mal in der Sierra Nevada gesessen, ist eine von zwei Wanderinnen da oben. Und dann plötzlich, wir sitzen da in der Sonne, weiß ich nicht, 3000 Meter Höhe. Und dann kommt von hinten einer und sagt, geil, unsere Alpen sind viel schöner. Und dann habe ich gesagt, wo seid ihr? Ja, aus Holzkirchen. Und gebt mir das Herz kurz auf.
Ja, so, das ist aber wirklich so. Das geht mir auch so.
Geil.
Ja.
Das ist so schön. Oder wenn ich dann auf der Tour wieder heimkomme und dann werden es wieder Bayerische im Zug.
Ja.
Ich freue mich da manchmal auch. Es geht mir voll oft auch auf die Nerven. So.
Das das kommt auch. Ja.
Es gibt auch Teile an Bayern, die ich ganz, ganz schlimm finde. Also das will ich auch nochmal klarstellen. Ich bin jetzt nicht so die super Traditionalistin. Ich bin nicht der Karl Moik der Kabarett-Szene. Aber ich finde, dieses Gefühl, das ist bei mir daheim. Roots to grow, wings to fly. Also die müssen ja erstmal wissen, wo sie herkommen und was speziell ist an dem Ort, wo sie herkommen und was den definiert. Und dann kannst du immer nur ein weltoffener, cooler Mensch werden, dem halt das Herz aufgeht, ein bayerisches Herz. Ja. Das ist ja nicht schlecht.
Das ist schön, bei mir geht es ganz genauso, wenn ich 2 Wochen irgendwo im Ausland war und ich komme in München am Flughafen an und kaufe mir noch schnell Brezen und die Dame sagt zu mir, Christi, was darf denn sein?
Ja, genau.
Dann weiß ich bin daheim.
Eben.
Du hast kurz angeschnitten nochmal zu diesem Kinder- und Familienthema auch ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben, Mama, fatale Bekenntnisse einer Erziehungsberechtigten. Da stellst du unter anderem ganz viele Fragen, wie zum Beispiel, wann wem von der Neuigkeit der Schwangerschaft erzählen oder wie dieses verflixte, glückselige Strahlen, das alle Welt erwartet, in den Körper kommen soll. Also auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Ich habe mich bei der Geschichte gefragt und wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, dass du ja doch sehr viele Hummeln im Hintern hast und dich schnell langweilst, wie das denn für dich war, als du eben mal kurzzeitig nichts machen konntest, als du einfach daheim saßt quasi und dich um ums Baby gekümmert hast.
Es war nicht einfach.
Ja?
Also sage ich jetzt wirklich, es war nicht einfach für mich. Also die Zeit daheim, mir ist Deck brutal auf den Kopf gefallen. Mhm. Nicht, weil ich nicht gern Zeit mit meinen Kindern verbringe. Ich liebe das. Ich finde das auch meinen Beruf ganz toll, weil ich bin tagsüber voll oft daheim. Und fahre dann bloß abends weg, wenn die schlafe. Mhm. Das ist schon, also ich liebe Zeit mit meinen Kindern. Ich hänge wirklich, das sind meine Lieblingsmenschen. Aber auch mit anderen Probleme und allem. Ah, das war damals so. Aber ich brauche einen gewissen kreativen Output. Ich muss das Gefühl haben, dass das, was ich mache, gebraucht wird. Nicht nur von den Kindern, sondern leider auch von der Umwelt, der Gesellschaft. Ich brauche das irgendwie für mich. Deswegen war die Zeit daheim für mich auch eine Lektion. Also das war schon so, weil ich dann gemerkt habe, jetzt musst du dem halt voll widmen. Und deine Freundinnen, ich war eine von den ersten, die Kinder gekriegt hat, die sind alle in der Arbeit und die gingen dann fort. Und die haben so ein Leben ganz normal noch. Und ich bin jetzt da allein. Mein Ex-Mo, der war damals woanders als Lehrer unterwegs. Und ich war halt die ganze Zeit mit dem Kind allein. Das war ein Schreikind. Mhm. Ich habe wirklich gemeint, ich bin komplett abgekapselt von der Welt, weil selbst so Schwangeren oder so Müttergruppen, das habe ich überhaupt nicht geschafft mit dem Schreikind. Das hat mich an den Rand von allem getrieben. Ja, genau. Das war schon echt schwierig und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben. Ich will nicht einstimmen in diesen Kanon, Elternschaft ist so schlimm oder so. Ja, also ich bin gern Mama. Also, ich bin das total gern. Ich finde alles gut, auch die schlechten Seiten, weil ich finde, da muss man lernen und man hat die Verantwortung übernommen für dieses Lebewesen und das ist jetzt also so. Mhm. Trotzdem mache ich Witze drüber und ich will auch die Leute zeigen, du bist in deiner Einsamkeit nicht allein. Es gibt andere Leute, die fühlen sich vielleicht genauso einsam. So, ruf mal eine Freundin an, der geht es vielleicht genauso oder die hat das vor 3-4 Jahren gehabt und sagt, mir fällt die Decke auf den Kopf. Es ist nicht schlimm. Du musst nicht alles schaffen. Du kannst einfach das so nach deinem Bauch machen. Es gibt Hilfestellen. Es gibt andere Leute, die auch verzweifeln. Es gibt andere Leute, die werden auch, da explodiert auch eine Windel in der U-Bahn, wenn du sie gerade frisch angezogen hast und zu einer Taufe musst. So. Es ist ganz normal und das wollte ich eigentlich damit sagen, dass man dann irgendwie das, ja, lacht beim Chaos. Man muss das Chaos umarmen als Mutter. Und
das als Herausforderung sehen am besten, oder?
Genau, genau. Und deswegen ist es voll okay, wenn du daheim bleiben willst, ist es auch voll okay, wenn du in die Arbeit gehen willst. Du machst es so, wie du gut findest und wenn du nicht weißt, wie du das findest, weil du gerade total verwirrt bist und dein Leben sich einfach so schnell geändert hast, und du hast ja das geht ja von 0 auf 100 los bei der Geburt. Und da kann man auch so oft sagen, dann die gescheiten Leute, ja, da hast du ja vorbereiten können jetzt 9 Monate, dass sich da das Leben ändert. Nein, kannst du nicht. So, es kommt auf die Welt und bist ein anderer Mensch, du hast ein anderes Leben. Und da ist jetzt nur jemand 18 Jahre mindestens dabei. Mhm. Darauf kann ich nichts vorbereiten, nichts. Keine Geburtsvorbereitung, niemand kann dich auf dieses Gefühl vorbereiten, was da auf dich zukommt, auf die Hormone, auf die körperliche Veränderung. Es geht nicht so. Mhm. Du kennst ja dein Kind nicht. Es kann alles sein.
Ja, ja, eben.
Das kann das ruhigste Kind der Welt sein. Es kann das schwierigste, in Anführungsstrichen, Kind der Welt sein. Ein Schreikind, alles Mögliche. Da kann auch was, das kann krank sein. Da können auch Sachen nicht passen. So. Das kann dich keiner drauf vorbereiten. Mhm. Das ist eine Lüge. Mhm. Ich will einfach sagen, dass das voll okay ist, dass man überfordert ist und dass, wenn man nicht weiß, wie man vielleicht als Mama sein will, weil man sich erst denkt hat, es ist easy, jetzt mache ich das, dann tue ich es mit 8 Monaten eingewöhnen in die Krippe und mit 9 Monaten fahre ich schon wieder auf Dienstreise nach China. Das hat mir ich zum Beispiel gedacht. Und dann habe ich das gemacht und habe einfach immer gewarnt. Ich habe bei jeder Situation gewarnt. Ich war so unglücklich, habe mir gedacht, ey, ich will überhaupt nicht in China sein. Scheiß auf China, das interessiert mich nicht mehr. Ich will heim zu meinem Kind. Das heißt aber nicht, dass ich nicht arbeiten will. Ich will bloß so arbeiten, dass es für mich und fürs Kind passt und dass ich nicht dauernd warnen muss.
Ja.
Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll, um dieses Weinen abzustellen. Und das hätte ich nie von mir gedacht. So. Und das ist jetzt noch manchmal so. Ich fahre manchmal fort und sage zu den Kindern, ich möchte jetzt überhaupt nicht fortfahren, es ist gerade so schön mit euch. Und meine Kinder sagen dann zu mir, ja Mama, aber man muss halt das Geld verdienen.
Oh, aber immerhin sind sie schon so weit.
Die sind so weit, ja. Und dann sage ich, ja, okay, dann fahre ich. Und da, oder auch wenn ich dann daheim oder gestern habe ich ja daheim gerufen, weil ich heute in München blind bin und habe dann gesagt, und bei euch? Und dann, ja, passt alles, Mama, wir wollen jetzt was anschauen, pfiatti. Und merkst, es ist ja scheißegal. Und ich bin halt jetzt dazu, die dann so sagt, ja, wollen wir nicht noch ein bisschen telefonieren? Mhm. Und ja.
Es wird wahrscheinlich nicht besser die nächsten Jahre.
Nein, ich meine, die dürfen auch nicht heiraten oder so, die müssen für immer bei mir wohnen, das ist ganz klar.
Hast ja auch genügend Platz.
Ja.
Ja, und das Huhn möchte auch gestreichelt werden.
Eben.
Du hast dich, wir überspringen jetzt mal ein paar Jahre, du hast dann irgendwann tatsächlich, das haben wir eingangs auch schon gesagt, von diesen ganzen Bürojobs genug gehabt. Du hast auch in Regensburg in der Stadt gearbeitet, unter anderem als Pressesprecherin und hast dir gedacht, na, da muss jetzt irgendwas anders kommen. Ich erobere jetzt Kabarettbühnen dieses Landes. So, wie kam es dazu? Ich habe gesehen, ist das richtig, dass der Auftakt dieses Gedankengangs eine Kritik eines Hobbyschreiberlings in der Mittelbayerischen war?
Ja, in der Mittelbayerischen. ja, das war so, genau. Also ich habe dann wieder angefangen, ich habe vorher schon Kurzgeschichten geschrieben, war beim Kunstverein, beim Alternativen in Regensburg tätig und also ehrenamtlich unterwegs, habe Ausstellungen kuratiert. Und dann wollte ich noch die Kinder wieder was machen und habe dann noch meiner Tochter so eine Kurzgeschichte gelesen, wo da jemand dazu was gemalt hat. Und das war gleichzeitig waren da so Impro-Theater-Leute, die Türsteher gespielt haben. Und die haben die Leute nicht eingelassen. Es waren aber minus 5 Grad im Januar. Und man hat letzten Endes hat es überhaupt kein Passwort gegeben, aber sie haben so, du, es gab jetzt ein Passwort, du hast eigentlich nur eine gemessen. Mhm. Und das machen aber dann die Leute. Die bleiben dann lieber draußen stehen. So, das war der ganze Trick. Mhm. Der Kritiker, der hat das zum Beispiel nicht gecheckt und ist dann ziemlich lang draußen gestanden und meine Tanten und so sind auch schon mit ihm draußen gestanden und der hat dann schon gesagt, na lieber den Abend, jetzt reise ich so. Der war stinksauer, fang da schon gut an. Und dann ist er reingekommen und dann habe ich eine Geschichte gelesen und der hat halt dauernd die Protagonistin mit der Autorin verwechselt, also mich mit der Person, die ich Erzählerin war in der Geschichte. Mhm. Dann hat er geschrieben, das war eine ganz üble Bauchnabelschau und hat mich da fertig gemacht ohne Ende. Und jetzt ist es so, ich habe Zeitungsjournalismus gelernt und weiß, dass man Kritik mit dem Florett schreibt und nicht mit dem Degen. Und dann, weil die Leute müssen dann weiter rausgehen und leben draußen. Mhm. So, dann weiß ich fachliche Fehler, die einfach beim Schreiben passieren. Das ist mein grundsätzliches Problem mit Kritik. Ich lese inzwischen überhaupt keine Kritik mehr, weil das macht mich schon allein vom Aufbau vom Text 3 durch. Mhm. So, dann, wenn der nicht passt. Dann hat er das eben nur so grob verwechselt und dann habe ich gesagt, was ist das für ein Lali, nicht, dass der das so, Lali ist ein Wort, das ich gerade nicht übersetzen kann, dass der das so verwechselt, nicht, das muss doch der kennen. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, Eva, der hat die mit deiner Protagonistin verwechselt. Hast du dir schon mal überlegt, Kabarett zu machen? Weil da ist das eine Chance. Das Problem bei dir ist, dass man dir das immer so abkauft, was du da liest. Ah. Man denkt immer, das bist du. Mhm. Und am Kabarett, da ist das eine Chance. Mach Kabarett. Dann habe ich gesagt, ich lerne doch das nicht alles auswendig, was ich da schreibe. Bin bescheuert. Und dann habe ich nochmal ein Jahr gewartet, dann ist das zweite Kind da gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, warum nicht? Weil ich habe so lange Geburten gehabt, jetzt hat eh schon halbe Drängspur in mein Unterleib reingeschaut. Den kennt jetzt jeder. Ich meine, das ist eigentlich jetzt schon egal, wenn die jetzt auch noch meine Texte scheiße finden oder so. Also jetzt gehe ich mal einfach auf die Bühne. Und dann habe ich so ein Gruppenkabarett gemacht und dann irgendwann Einzelkabarett und so ist das gekommen. Ja.
Erster Halt war dabei unter anderem München, das berühmt-berüchtigte Vereinsheim in Schwabing. Eigentlich, man muss so sagen, für all die, die es nicht kennen, eine der wichtigsten Institutionen fürs Kabarett hier in Bayern bei uns.
Yes.
Man muss jetzt dazu sagen, dass du dich diesen Sprung gewagt hast in einer Zeit, die gerade eher so ein bisschen umständlich war. Es war tatsächlich die Corona-Pandemie.
Ja.
Ich bin da, also ich zolle dir da sehr, sehr viel Respekt dafür, weil ich glaube, das war eine der wahrscheinlich schwierigsten Entscheidungen, könnte ich mir vorstellen, in einer Zeit, wo man nicht so wirklich weiß, was einen erwartet. Man wagt sich an eine Selbstständigkeit, ja, wo alle irgendwie sagen, ja, bist du denn wahnsinnig, jetzt ist es doch gerade das Beste, festangestellt zu sein. Wie war das damals? Das war schon sehr schwurbelig, oder, für dich?
Ja, also ich glaube, die Zeit war für uns alle schwurbelig, einfach wie die Schwurbler.
Ja, das auch, ja.
Aber nein, es war tatsächlich, also ich habe eine sechswöchige Kündigungsfrist gehabt und habe quasi Premiere gehabt von meinem Programm, die ich selber aufgezogen habe und da war die Agentur drin und im Vereinsheim schon war die Agentur drin und die haben dann gesagt, sie nehmen mich unter Vertrag. Haben wir dann Auftritte ausgemacht fürs nächste Jahr, für 2020 und die Auftragsbücher waren voll und ich habe mir überlegt, okay, mit meinem Job und meinen Kindern, ich schaffe das nicht, da kann ich mich zerreißen. Das habe sogar ich gemerkt und habe mir gedacht, jetzt ist vielleicht der Moment, da war ich auch noch verheiratet, wo ich vielleicht in die Selbstständigkeit gehen kann. Dann habe ich meinen Job einfach gekündigt und dachte, ich finde immer wieder was, ich habe die ganze Zeit gearbeitet in meinem Leben, das passt schon. Und dann habe ich den Job gekündigt und 6 Wochen danach war der 1.4., es war Lockdown, Corona-Pandemie Und das war mein erster Tag der Selbstständigkeit, also auch noch der 1. April. Und wir haben ja gelacht. Und ja, dann bin ich da gestanden mit einem, also, oder gesessen mit einem Weißbier bei uns im Hof. Das weiß ich noch, war ein sauheißer Tag. Und hab mir echt gedacht, Eva, du bist bescheuert. Du hast so einen Lattenschuss. Weil ich habe immer Angst gehabt vor Selbstständigkeit. Und dann bin ich auch noch in der Zeit selbstständig. Aber ich habe dann als Redakteurin von daheim remote viel gearbeitet, habe Kolumnen von daheim produziert, habe geschrieben und gelesen, habe jeden Auftritt genommen, den es irgendwie gegeben hat. Ich habe alles gemacht, weil ich habe ja auch keine Hilfen gekriegt vom Staat, weil ich ja davor, oder ganz wenig, ich glaube 2000 Euro habe ich gekriegt und davor habe ich 1900 Euro zurückzahlen müssen. irgendwie so. Aber sonst habe ich nichts gekriegt, diese ganze Januarhilfe, bla bla bla, weil ich habe keinen Vergleichszeitraum im Jahr davor gehabt, da war ich ja noch angestellt. Und Arbeitslosengeld war ja auch, ich habe ja selber gekündigt und das, ich wollte auch nicht arbeitslos sein, aber ich wollte ja im Kabarett weiterkommen. Auf jeden Fall, dann haben wir uns noch getrennt. Also dann ist noch die Scheidung gekommen und das war dann schon der Moment, wo man dachte, okay, jetzt geht's eigentlich, wie willst du das jetzt noch machen? Also ich habe auch Sachen zahlen müssen und das war richtig heftig. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, na, also und da kommt halt jetzt die Sturheit zu tragen. Ich habe mir gedacht, na, die können wir jetzt alle mal kreuzweis und spiralförmig, wie man bei uns sagt. Das gönne ich kaum. Ich mache das jetzt. Und wenn es nicht funktioniert, dann mache ich irgendwann wieder was anderes. Aber jetzt halt probiere ich das trotzdem. Und es war eine knüppelharte Zeit, in der ich wirklich auch zum Beispiel einfach Redaktionsschichten geschoben habe. Für so bestimmte Kanäle am 24.12. Weißt du, die habt immer gearbeitet. Da habe ich wirklich nur noch gearbeitet. Ich habe geschaut, dass ich es irgendwie mit so Journalistenjobs und Kabarettjobs irgendwie durchkriege. War Autorin für eine Fernsehsendung für den Hannes Ringstetter und habe da dann remote von daheim gearbeitet, habe alles Mögliche probiert. Ja, dann hat sich das irgendwie ausgezahlt. Also dann habe ich ganz viele Preise gekriegt.
Genau, wollte ich gerade ansprechen.
Und dann nach den Preisen wollten die Leute das auch live singen und dann ist es halt erst von so einem Corona-Auftritt am Parkplatz mit 30 Leuten Masken bei 30 Grad Nachmittag, ist es dann immer besser geworden zu irgendwann solide 200 und es ist so angewachsen. Dann habe ich erstmal an dieses Tourleben gewohnt, das ich gar nicht kennt. Ja, dann irgendwann habe ich dann auch die Fernsehsendung geschrieben. Und so ist es dann irgendwie weitergegangen. Also ich habe mich echt so durchgekammelt.
Durchgewurschtelt. Ja. Und es hat funktioniert. Und es hat funktioniert. Eigentlich könntest du jetzt mit voller Stolz dastehen und sagen, das hat sich rentiert, was ich da gemacht habe.
Ja, also es hat sich auf jeden Fall rentiert. Ich bin aber, glaube ich, nicht so die Frau, die sich selber auf die Schultern haut. Das ist leider
böse. Dann mach's ich.
Da bin ich nur so erzogen, weil ich immer denke, klar, wer arbeitet oft, zahlt sich das aus, aber auch nicht bei alle. Und da habe ich schon auch Glück gehabt, muss man schon sagen. Also jetzt nur zum Sagen, ja, ich bin so geil, ich habe das geschafft und so. Nein, ich habe schon echt Glück gehabt und da ist ganz viel zusammengekommen. Und dass das so funktioniert, das hätte ich mir niemals gedacht.
Denkst du, dass so Geschichten im Leben irgendwie wirklich Zufall sind, weil sie halt, weil du zufällig die Tür aufgemacht hast und die Tür zugemacht hast, oder glaubst du irgendwie, dass so gewisse Sachen auch irgendwie ein bisschen vorherbestimmt sind?
Ich bin schon ein gläubiger Mensch, so grundsätzlich. Also ich glaube tatsächlich an Gott, so den ganz normalen katholischen, wenn man es erklärt hat. Also glaube ich irgendwie schon, dass jeder so seinen Job auf der Welt hat und seinen Lebensweg einfach gehen muss, egal was kommt. So mache ich das. Also egal, was kommt, ich gehe es und ich glaube, es wird immer in deinem Leben Höhen geben und da gewaltige Tiefen. Und ich habe selber auch Tiefen schon gehabt in meinem Leben und da wird bestimmt auch noch einiges kommen. Und ich probiere es einfach so zu nehmen, wie es ist, was für mich schon mal die größte Krux ist, weil ich arbeite ja immer in die Zukunft und hinterfrage auch immer die Vergangenheit. Also ich bin schon selten im Jetzt und einfach zum Sagen so, nein, ich nehme das jetzt so, wie es jetzt gerade ist und probiere das Beste daraus zu machen, ist für mich meine Dauerübung in meinem Leben und das probiere ich einfach zu machen. Und ich glaube schon, dass dir jede Krise in deinem Leben auch was Gutes mitgibt. Also das heißt immer, es gibt keinen Schaden, der nicht auch was Gutes mitbringt und ich glaube, so ist es ein bisschen. Muss man aber auch aufpassen, es gibt einfach auch Leute, die sind ohne irgendeine verschuldene, harte Kacksituation gekommen und sind da gerade drin und wissen wirklich gar nicht, was das jetzt gut bringen soll. Also das ist ja ein privilegierter Standpunkt, das zum Sagen, das ist mir ganz klar. Ich habe es bisher so erlebt in meinem Leben, Comedy ist Tragedy plus Time. Wenn du es passiert da was Schlimmes und es gibt den Moment, da kannst du drüber lachen. Das kennt man von Trennungen, wenn man irgendwann mit dem besten Freund, der besten Freundin da abhängt und plötzlich macht man so Witze über die Person, wo man eigentlich gerade tot traurig ist und so. Und der Mensch hat schon immer probiert, durch Humor Sachen zu verarbeiten. Und ich glaube, da bin ich eine von den Ersten, die das macht. Also ich habe auch an dem Tag, wo ich meinen Notarstermin gehabt habe, ich an der Scheidung bin, ins Vereinsheim gefahren und habe eine Nummer drüber gemacht. Und nicht, weil ich irgendjemandem was neidrucken wollte, sondern einfach, weil es für mich in dem Moment gegessen war. Mhm. Und ich habe dann Bock gehabt und mir gedacht, weißt du was, jetzt mache ich für alle, die es vielleicht jetzt auch scheiden lassen, einfach eine Nummer. Weil man lebt weiter. Ich bin immer noch am Leben. So, mir geht's gut. Ich habe zwei Kinder, die sind mega und jetzt habe ich halt statt einem coolen Mo einen coolen Ex-Mo. So, das ist okay. Ja. Und ich kann da also ganz schnell mich wieder hinstellen. Und ich hoffe, dass das so weitergeht in dem Leben. Jeder Tag, wo das so funktioniert, finde ich, ist ein Glück. Und vielleicht muss man das Leben auch echt mal von der Seite sagen, dass uns eigentlich eh alle wahnsinnig gut geht im Vergleich zu dem, wie es die Leute die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende gegangen ist.
Mhm. Eva, das Thema Glück ganz kurz noch angesprochen. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Mit meinen Kindern abends rumliegen und kuscheln ist das Allerschönste, was es gibt auf der Welt und ist zeitlich begrenzt. Von daher macht es irgendwie nur wertvoller, weil irgendwann, wenn die dann so richtig pubertär sind, eine kratzt schon an der Pubertät, dann wird das nicht mehr so sein. Aber das ist für mich das absolute Glück. Glück ist auch mein Garten, an ja, so einem schönen Herbsttag ein bisschen dann rumrammen, alles winterfest machen. Das mag ich, spazieren gehen mag ich. Ich isse gern, wahnsinnig gern essen und koche mit meinen Kindern. Zeige ich das mit dem Garten umgebaut haben und koche das. Glück ist aber auch einfach einmal ein freier Tag an einem Wochenende, weil das habe ich nämlich ganz selten. Mhm. Und an dem Tag vielleicht mit meinem Freund auf ein cooles Konzert gehen und einfach mal tanzen. Weißt, einfach mal tanzen, weil das Tanzen macht so glücklich. Ich glaube, wenn du Deutschland viel öfter zum Tanzen bringen darfst, auch ohne Alk oder so, weißt du, nicht so Drogenpartys, sondern einfach nur tanzen und eine gute Zeit haben, das Land war was anderes. Das tut einfach gut und du spürst sie wieder und ich glaube, wir müssen uns alle ein bisschen lockerer in die Hüften machen.
Ja. Es gibt von Werner Schimpbauer einen schönen Titel, der heißt Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt, dass du uns hier heute besucht hast im Talk Radio. Ich persönlich habe auch Glück gehabt, denn ich bin ein Riesenfan deiner Sendung Karlsplatz, Talk und Tumult im BR-Fernsehen. Meine Vorahnung war ja, dass das vielleicht eine Sendung ist, die vielleicht irgendwann wieder eingestampft wird. Aber ich habe gerade gute Nachrichten von dir erfahren, denn seit einigen Wochen seid ihr wieder fleißig am Produzieren.
Yes, ja, wir sind jetzt mitten in die Ausstrahlungen. Und das ist ein bisschen anders jetzt. Karlsplatz hat sich entwickeln dürfen. Wir haben ein Studio gekriegt, so mit ganz geilen Beleuchtungen und voll super. Es hat sich ein bisschen verändert. Wir probieren immer rum, wenn wir uns alle am wohlsten fühlen, Publikum eingeschlossen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und es macht total Spaß. Es ist für mich eine schöne Ergänzung zum Live-Touren.
In das Publikum muss ich mich auch irgendwann mal reinsneaken.
Ja, du gib Bescheid,
jederzeit. Immer donnerstags im BR-Fernsehen. Und jetzt aber eigentlich das Hauptthema, wegen dem du auch sehr viel unterwegs bist. Ich habe mir mal deinen Terminkalender angesehen. Eva, das ist ja wirklich, das hört ja überhaupt nicht mehr auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, glaube ich, bis Ende Mai des nächsten Jahres, genau, bist du unterwegs mit deinem aktuellen Programm. Taxi-Uhr läuft.
Ja, genau. Taxi-Uhr läuft, geht bis Mai. Da habe ich Angst. 15.05. Zirkus Krone. Das ist für mich krass. Ja. Das hätte ich nie gedacht. Also ich war mit der Caro Kebekus auf Tour, da habe ich mit ihr quasi da gespielt und ich weiß, wie toll das ist im Krone zum Spielen. Es war der da halt ausverkauft bei der Caro natürlich. Keine Ahnung, bei mir waren es halt 30 Gleiter, meine Familie und dann schauen wir mal. Ich habe wahnsinnig Angst, dass wieder Fernsehaufzeichnung, da wird das Programm abgespielt und dazwischen toure ich jetzt noch, wobei es schon weniger wird. Also zum Beispiel in der Ringsburger Gegend, Ingolstädter Gegend spiele ich jetzt erst einmal nimmer. Da habe ich jetzt schon mit der Tour gespielt. Ja. Bei Passau in der Gegend habe ich total viel schon gespielt. Also es wird jetzt schon weniger. Wer da jetzt noch kommen, wir muss glaube ich zum Chronikammer. Und es macht mir sau viel Spaß auf Tour zu sein. Das Programm verändert sich jeden Tag. Ich habe keine Ahnung, was zum Beispiel im Mai dann abgespielt wird.
Nein, wirklich?
Ach, weil das ist so anders wie bei der Premiere im Lustspielhaus. das ist wirklich ein Programm, das jeden Tag verändert und das ist einfach super. Also es macht wahnsinnig viel Spaß und ja, schaut euch die Tourtermine an, kommt vorbei und danach ratsche ich immer noch mit den Leuten. Also ich hocke mich da meistens auf die Bühne und hau noch irgendeinen Schmerz raus und das ist eigentlich auch immer sehr schön.
Sehr schön. Da gibt es ganz viele Termine, einfach bei dir auf die Seite schauen oder bei allen anderen Anbietern. Salzburg, Holzkirch, München, Bayreuth habe ich jetzt in Wien zum Beispiel auch am 11. Januar. Mhm. Ganz kurz nur, du findest darin heraus, wo wir eigentlich alle abgeholt werden wollen, wohin die Fahrt geht und was sie uns kostet, steht da. Also quasi eine amüsante Fahrt durch die Irrungen des Lebens. Vielleicht kurz für uns zusammengefasst, hast du denn eine Antwort darauf, wie man im Leben den Standpunkt zweifelsfrei festmacht?
Oh Gott. Na, also ich halte es da eigentlich mit, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich finde die Freiheit, dass man sie deist haben darf, die nehmen wir uns zurzeit mit unseren absoluten Aussagen auf Social Media und sonst irgendwo, darf sie deischen. Ich darf einfach sagen, also fällt einem kein Zacken aus der Krone. Und ich glaube, das ist der Punkt. Du kannst jeden Tag dazu lernen, stehst auf, lernst dazu. So, das, vielleicht war es gestern ein Depp, heißt nicht, dass heute auch ein ist. Und das muss einem wirklich zugestanden werden. Und ich glaube, das ist auch das Thema von Taxi. Also meine Bühnenpersönlichkeit, die ist ja immer eine, die es nicht checkt und die irgendwie wächst und irgendwie durchkommt und sie immer wieder fürs Leben entscheidet und immer wieder sagt, hey, ich zeig's durch. Es ist alles widrig, aber ich wachs und so. Und das ist die Message vom ersten Programm und auch wieder vom zweiten und das wird wahrscheinlich die Message vom sechsten Programm. Ich will, dass die Leute rausgehen und sagen, morgen packen wir es wieder an, jetzt habe ich einen guten Tag gehabt und es ist viel Scheiße auf der Welt und manchmal kann ich sparen, wenn ich in Zeitungen schaue oder so, aber ich stehe morgen wieder auf und mache wieder das Beste draus und ich glaube, das ist das, was ich damit sagen wollte.
Eva, morgen packen wir es wieder an. Schön, dass du da warst.
Bis dann.
Das war Ego FM Talk Radio.
Mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek.
Auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr.
Auf Ego FM.